Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nebenwerte Welt im Gespräch. Mein Name ist Carsten Müller und ich freue mich natürlich, dass Sie wieder mit dabei sind. Beteiligungsgesellschaften haben ja in der Regel einen recht schwierigen Stand am Kapitalmarkt, besser gesagt bei den Anlegern, was ich persönlich für ziemlich kurz gedacht halte. Schließlich können sich aus solchen Aktivitäten ja sehr schnell spannende Bewertungsspekulationen ergeben. Und so geht es heute auch an dieser Stelle um eine Beteiligungsgesellschaft, die sich auf Unternehmen in Sondersituationen spezialisiert hat, mit dem Ziel, diese wieder auf Kurs zu bringen und nachhaltig profitabel zu machen. Ich habe heute die Private Assets SE und Co. KGaA zu Gast, besser gesagt den Vorstandschef Sven Dübbers, mit dem ich mich über Strukturen, Chancen, aber auch besonderen Herausforderungen im eigenen Portfolio unterhalten möchte. Herr Dübbers, herzlich willkommen.
Herzlichen Dank, Herr Müller.
Ja, Herr Dübbers, stellen Sie uns doch bitte mal zum Anfang Ihr Unternehmen vor. Wofür steht Private Assets und was ist das Besondere an Ihrem Geschäftsmodell?
Gerne. Die Private Assets ist eine Beteiligungsgesellschaft, wie Sie schon sagten, die sich auf Sondersituationen in mittelständischen Unternehmen spezialisiert hat. Sondersituationen können für uns Carve-out-Themen von großen Konzernen sein, können ungeregelte Unternehmernachfolgen sein, können Unternehmen mit unterdurchschnittlicher Performance sein oder Unternehmen, die strukturelle Probleme mit ihrem Geschäftsmodell haben, sprich zum Beispiel die Digitalisierung nicht alleine stemmen können. Und da wollen wir als aktivistischer Gesellschafter unterstützen.
Wie sieht denn Ihr aktuelles Beteiligungsportfolio aus? Nach welchen Grundprinzipien und Überlegungen bauen Sie denn dieses Portfolio auf?
Also wir sind branchenagnostisch. Unser aktuelles Portfolio teilt sich grundsätzlich auf in 3 Segmente. Einmal das Segment Industrials, dann haben wir das Segment Automation and Technology und das Segment Consumer Solutions and Services. Wie schon gesagt, grundsätzlich branchenagnostisch. Für uns steht immer im Vordergrund die Frage, was können wir besser machen, was können wir besser leisten als die bisherigen Eigentümer oder das bisherige Management?
Was hat Sie denn jetzt ganz grundsätzlich bewogen, gerade sich auf Unternehmen in Sondersituationen zu spezialisieren? Der Spaß an der Herausforderung oder besondere Chancen?
Sowohl als auch. Ich persönlich bin seit, ich glaube, mittlerweile mehr als 25 Jahren in dem Bereich Unternehmen in Sondersituationen tätig. Früher ganz klassisch als Unternehmensberater, dann Interim Manager, dann Beteiligungsmanager für andere Private Equity Gesellschaften und seit ungefähr 15 Jahren beteilige ich mich dann mehrheitlich an den Unternehmen, die es entsprechend zu verändern gilt. Und das gilt auch für den Großteil unserer Kollegen im Management, die alle Stationen hatten in klassischen Turnaround-Beratungen wie einer Dröge oder bei anderen ähnlich gelagerten Private Equity Gesellschaften wie einer Aurelius, einer Arcus oder ähnlichen Unternehmen. Und von daher ist die Mischung aus der Spannung und natürlich der Herausforderung.
Ich hatte es ja schon in der Anmoderation gesagt, Sie haben ja eine Rechtsform, so ein richtiger Bandwurm, SE und Co. KGaA. Diesen Wandel zu dieser neuen Rechtsform haben Sie ja schon 2023 vollzogen. Können Sie mal erläutern, warum Sie sich für diese besondere Rechtsform entschieden haben und was das für Vorteile für Sie bringt, gerade so in Bezug auf Kontrolle, Finanzierungsmöglichkeiten und natürlich auch strategische Flexibilität?
Also natürlich ist das Thema, welche Rechtsformen bieten sich an. Wir waren früher eine AG und Sie werden vielleicht verfolgt haben, dass die damalige Bundesregierung das Ziel hatte, die Mitbestimmung weiter auszudehnen auf faktische Konzerne zum Beispiel. Und da mussten wir uns der Frage stellen, wie können wir dem begegnen? Die Problematik ist, wenn Sie in unserem Geschäftsfeld unterwegs sind, dann ist es relativ schwierig, um es deutlich zu sagen, einen mitbestimmungspflichtigen Aufsichtsrat zu haben, ja, mit dem sie zum Beispiel auch Standortschließungen oder ähnliche Themen diskutieren müssen. Und vor dem Hintergrund haben wir uns zum damaligen Zeitpunkt gefragt, was ist die geeignete Rechtsform für ein Unternehmen, was in unserem Gebiet tätig ist, und haben uns dann für die SE und Co. KG AA entschieden. Das Problem war, dass die reine SE-Lösung, die wir zunächst favorisiert hatten, war zum damaligen Zeitpunkt ein Timing-Problem, denn es sollte noch vor der Sommerpause 23 bereits die neue Gesetzesinitiative umgesetzt werden durch dritte Lesung im Bundestag. Dazu ist es dann nicht gekommen aus anderen Gründen, aber wir wollten vorbereitet sein, dass wir nicht in die Situation kamen.
Bleiben wir mal bei der SE, also der Europäischen Aktiengesellschaft. Inwieweit unterstützt denn diese Struktur Ihre Pläne für eine internationale Expansion, zum Beispiel auch mit Blick auf das Büro in Paris oder mögliche weitere Standorte im Ausland?
Ich glaube, dass das relativ egal wäre, ob wir dort eine deutsche AG oder eine europäische SE wären. Wir sind bisher auch Investor Relation mäßig und kaum unterwegs gewesen. Wir haben im letzten Jahr angefangen, dort ein bisschen mehr zu unternehmen, werden das in diesem Jahr weiter fortsetzen. Aber ich glaube, dass es dabei keine erhebliche Rolle spielen würde, ob man eine SE oder AG wäre. Auch im Umgang mit potenziellen Veräußerern, denen es natürlich darum geht, kommt das Unternehmen in gute Hände. Gerade bei KV-Themen ist es oft so, ist das auswechselbar, ob man eine deutsche AG oder eine SE wäre. Das war nicht der Beweggrund, offen gestanden, sondern es ging schon darum, das Unternehmen oder die Unternehmensgruppe zukunftssicher aufzustellen.
Okay. In Ihrer Unternehmensbeschreibung stellen Sie das Konzept Beyond Restructuring vor. Was genau bedeutet das für Sie und wie unterscheiden Sie sich als Gesellschaft denn von klassischen Private Equity Investoren, die zum Beispiel auch auf Restrukturierung setzen?
Also zum einen würde ich jetzt sagen, klassische Private Equity und die auf Restrukturierung setzen, da würde ich erstmal einen großen Unterschied sehen. Denn das klassische Private Equity hat in der Regel nicht die Expertise und die Manpower, auf Restrukturierung zu setzen. Denn das klassische Private Equity mit seinen Fondsstrukturen und nur beratenden Tätigkeiten kann nicht so aktiv eingreifen in das Tagesgeschehen, wie es notwendig ist, um wirklich nachhaltige Restrukturierung vorzunehmen. Bei uns geht es dabei aber darum, was inzwischen auch im Grunde Usus ist, dass eine Restrukturierung nicht nur besteht aus den Themen Cost-Cutting oder Umsatzerweiterung, so schöner Berater-Dreiklang, Kosten runter, Umsatz hoch, Gewinn hoch, sondern dass es auch darum geht, Geschäftsprozesse, Geschäftsmodelle zu überarbeiten, zu überdenken, zum Beispiel in Richtung Digitalisierung, bestimmte Geschäftsbereiche komplett einzustellen, etc.
Sie hatten es ja vorhin schon gesagt, bei Ihrem Beteiligungsportfolio gibt es schon einen gewissen Branchenfokus. Ganz generell gesprochen, wenn Sie sich ein potenzielles Unternehmen oder auch ein Unternehmen aus Ihrem Portfolio anschauen, was für Umsatzgrößen streben Sie denn da typischerweise an oder auch regionale Zielgrößen?
Also zunächst regional sind wir europaweit tätig. Historisch haben wir einen starken Fokus auf die Dachregion gehabt. Ich sage bewusst gehabt, weil wir in den letzten Monaten und Jahren auch mit der Eröffnung des Büros in Paris schon sehr an Europa orientieren, auch in anderen Ländern uns im Moment Unternehmen anschauen, sodass wir sagen, unsere klare Region ist Europa, wobei ich einschränkend sagen muss, wir haben wirklich bisher keine Expertise in Osteuropa. Wir haben uns neulich noch selber gefragt, wie das eigentlich kommt, dass wir und Osteuropa meine ich jetzt zum Beispiel auch die neuen EU-Beitrittsländer. Niemand von uns hat historisch dort Erfahrung. Wir haben auch keinen Marktzugang, interessanterweise, obwohl wir schon glauben, wir kriegen das ein oder andere Investment-Memorandum von dort, sagen dann aber, wir haben zu wenig Erfahrung mit dem Markt, mit den rechtlichen Rahmenbedingungen. Das schauen wir uns bisher nicht an. Von daher muss man wohl eher sagen, Westeuropa oder Mitteleuropa. Von der Größe her ist unser Zielfokus, wenn man das so nennen kann, eine Umsatzgröße zwischen 20 und 100 Millionen. Mhm. Wobei für uns dieses Thema mit der Umsatzgröße immer so ein, es ist ein Indikator. Es ist wesentlich entscheidender, ist, sind wir in der Lage, mit unserem Setup das Unternehmen schnell genug zu begreifen und auch zu verändern. Wir hatten vor 2 Jahren ungefähr mal ein Investment Case, 80 Millionen Umsatz an 5 Standorten in 4 verschiedenen Ländern. Mhm. Das ist für uns kaum anzuhaben, denn sie brauchen dort so viel Management-Attention, um schnell genug an allen Standorten die Veränderungsprozesse voranzutreiben, dass wir das nicht leisten können. Also wenn Sie dort vergleichen, Sie hätten jetzt ein Unternehmen, ich sag mal 250 Millionen Umsatz an einem Standort zentralisiert, ist das deutlich einfacher als 80 Millionen an 5 Standorten. Das ist für uns eher dann eine Einzelfallentscheidung, dass wir sagen, ist das Zielunternehmen für uns schnell genug handhabbar und überschaubar.
Ich habe gelesen, Sie haben im Beteiligungsmanagement eine eigene Taskforce. Was muss man sich darunter vorstellen?
Die Taskforce ist im Grunde nichts anderes als eine Inhouse-Consulting-Abteilung, die einzelnen Beteiligungsunternehmen bei den Veränderungsprozessen unterstützt. In der Taskforce sind Funktionsspezialisten, zum Beispiel für Einkauf, für Marketing, für Personal, insbesondere Arbeitsrecht, die unterstützen bei Umstrukturierung von Betriebsvereinbarungen, die unterstützen bei Einkaufsprojekten eben klassisch, die aber auch im Product Supply Bereich unterstützen bei Prozessreorganisationen in den Fertigungen und so weiter und so fort.
Vielleicht noch mal ein bisschen mehr ins Detail. Wie ist denn so, ich sag mal so, der übliche Werdegang einer Beteiligung, die Sie eingehen, nach was für ein, also Sie haben ja schon die Umsatzgrößen gesagt, wo haben Sie vielleicht Parameter, was die Kaufpreise angeht, wo sehen Sie zum Beispiel Ihre Zielgrößen für die spätere Profitabilität und wann kommt denn ein Verkauf in für Sie in Frage? Also viele Fragen auf einmal.
Ja, Was sind Parameter? Also grundsätzlich der Gewinn liegt im Einkauf. Natürlich ist das Thema, was jeder versucht, möglichst günstig einzukaufen. Wir haben heute im Portfolio Unternehmen, für die wir einen negativen Kaufpreis erhalten haben. Wir haben aber auch Unternehmen, für die wir 7-stellige Kaufpreise gezahlt haben. Das ist eben abhängig von der Unternehmenssituation und von dem Thema, wo wir sehen, dass wir das Unternehmen in den nächsten Jahren hinentwickeln können und was wir dann für Erwartungen haben. Und Erwartungen können zum einen sein, die laufend generierten Cashflows und Ergebnisse aus den Unternehmen. Wir sind kein Fonds, wir haben keinen Druck, nach einer bestimmten Zeit zu veräußern. Es kann aber eben auch der gezielte Exit sein, wenn man alle Themen erledigt hat, die man auf der Agenda hatte. Bei uns ist es üblicherweise so, dass wir zum Zeitpunkt des Ankaufs gewisse Deal-Hypothesen haben, wo wir sagen, das sind die Punkte, die an dem Unternehmen verändert werden müssten, um es einfach besser ertragreicher zu machen, besser am Markt zu positionieren, zukunftsfähiger aufzustellen. Und dann ehrlicherweise kommt manchmal die harte Realität, wenn man die Deal-Hypothesen dann nach 3 bis 6 Monaten im Unternehmen nochmal verifizieren muss und sagen muss, okay, man hat nicht alle Themen im Rahmen der Due Diligence wirklich gesehen oder es gibt andere Themen, die inzwischen dringender sind. Aber wir haben eben immer sogenannte Top-5-Themen, die wir dann sukzessive abarbeiten, wo wir der Überzeugung sind, wenn diese Themen erledigt sind, dann ist das Unternehmen grundsätzlich mal exit-reif. Dann muss man sich nur fragen, ist denn jetzt die Situation, dass man in einen Exit geht, ist die Marktsituation passend? Sagt man, man kann noch weiter zum Beispiel einfach die Gewinne, die positiven Cashflows mitnehmen und wartet mit einem Verkauf nochmal ab. Da sind wir in den Entscheidungen völlig frei und das sind Einzelfallentscheidungen, wo man dann sagt, ja, lass uns einen Exit anstreben, ja oder nein.
Wie lang ist denn so die durchschnittliche Haltedauer und gibt es vielleicht Themen oder Firmen, wo Sie sagen, also das ist sozusagen unsere Rente, die lassen wir so lange im Portfolio, bis es nicht mehr geht?
Im Moment würde ich diese Rentenunternehmen nicht sehen in unserem Portfolio. Die durchschnittliche Haltedauer ist für uns schwer zu ermitteln, weil wir als Private Assets in der jetzigen Rechtsform uns gibt seit 2021 aktiv am Markt und wir haben bisher noch keinen Exit tatsächlich abgeschlossen. Wir hatten, und das ist eben auch das Risiko auf der anderen Seite immer, wir hatten einen Exit-Kandidaten, der im Grunde exitreif war, bis auf eine Produktionsstandortsverlagerung, die wir dann noch abschließen wollten. Und dann kam leider der Konjunktureinbruch in 2024, der dann alle Exit-Überlegungen hingespült hat. Von daher ist auch immer die Frage, wie anfällig sind die entsprechenden Unternehmen gegen etwaige zyklische Einflüsse?
Bleiben wir vielleicht mal trotzdem beim Branchenumfeld und ein bisschen natürlich jetzt in die Zukunft geschaut. Mit wem würden Sie denn am meisten reden, wenn es um einen Exit geht? Ist da auf der anderen Seite auch wieder Private Equity eher so Ihr Sparingspartner?
Das kommt sehr darauf an. Sie haben Unternehmen, das haben Sie gerade bei den Unternehmen, die historisch eine schlechte Performance haben oder unliebsame Konzerntöchter sind. Da ist es so, dass diese Unternehmen in ihrer Branche, in ihrem Markt oft durchaus bekannt sind und es auch strategische Interessenten an diesen Unternehmen gibt, die sich aber dann die notwendigen Turnaround-Arbeiten nicht zutrauen, sie aus Imagegründen nicht wollen, weil man zum Beispiel sagt, da gibt's jetzt einen Standort, der ist zu viel, der muss geschlossen werden, das möchte ein Stratege nicht, hat vielleicht kein Know-how dafür, möchte das, wie gesagt, aus Imagegründen nicht. Das sind dann Themen, wenn da kommen auch Strategen schon mal auf einen zu und sagen, hättet ihr nicht Interesse jetzt zu verkaufen, wenn beobachtet wird, dass sich diese Themen ändern. Es gibt aber auch die vielleicht in einer größeren Branche jetzt gar nicht so die Aufmerksamkeit haben. Da würde man ganz normal einen strukturierten Verkaufsprozess anstoßen, wo man dann sowohl Strategen als auch andere PEs anspricht. Und das ist dann natürlich eine Frage, also Sie haben ja auch oft Mischformen, wo zum Beispiel andere PEs eine Buy-and-Build-Strategie in bestimmten Segmenten verfolgen. Und man wird in der Regel, wenn man Unternehmen erfolgreich gedreht hat, schon angesprochen. Und dann ist eben immer die Frage, ist dort eine Ansprache bei, die man selber so attraktiv findet, dass man sagt, okay, lasst uns ohne Prozess reden oder dass man sagt, boah, wenn man jetzt dreimal angesprochen ist, vielleicht sollten wir doch mal überlegen, in ein strukturiertes Bieterverfahren einzusteigen.
Soweit ich gelesen habe, werden Sie Ende August, also genau am 28. August, sollen Sie Ihre Halbjahreszahlen veröffentlichen?
Wir haben sogar vorgezogen auf den 27. August, weil wir erst 27. August auf den Hamburger Investorentagen sind. Ah, okay. Und wenn wir beim 28.8. geblieben wären, hätten wir dort ja nicht über die Halbjahreszahlen reden können.
Ja, schön. Ich bin auch auf den Hamburger Investorentagen. Vielleicht trifft man sich ja dann mal.
Ja.
Aber trotzdem nochmal, ohne den Ergebnissen hervorgreifen zu wollen, lassen Sie sich dann schon allgemeine Einschätzungen geben, wie das erste Halbjahr gelaufen ist?
Also das erste Halbjahr stand bei uns noch immer, wie auch das zweite Halbjahr 24, unter der Überschrift Portfoliobereinigung, Portfoliooptimierung. Wir haben zum Beispiel im ersten Halbjahr 2025 ja auch unsere Beteiligung, die Procast-Hanform, in ein Eigenverwaltungsverfahren überführt als Sanierungsmaßnahme. Und diese Entwicklung sieht man auch an den Halbjahreszahlen 2025 auf Konzernebene. Wir sehen aber auch bei anderen Beteiligungen das, was wir auch 2024 schon gesehen haben, klare Ergebnisverbesserung und ein Fortschreiten der entsprechenden Turnaround-Arbeiten und Ergebnisse.
Die Analysten sind ja recht positiv gestimmt, was das Gesamtjahr angeht. Ich habe gelesen, da wird mit einer deutlichen Verbesserung beim EBITDA von rund 1 Million Euro im Vorjahr auf jetzt über 8 Millionen Euro gerechnet. Wie ist denn Ihre eigene Guidance?
Wir haben dazu gar keine eigene Guidance, weil wir sind da immer sehr verhalten, weil natürlich das Thema Zukäufe und wir betrachten das nicht wie die Analysten, die ja immer das bestehende Portfolio dabei betrachten, sondern für uns ist immer die Frage, was kommt noch dazu, was geht gegebenenfalls ab. Ich glaube, Sie müssen bei der Betrachtung des Vorjahres eben sehen, dass das Vorjahr stark von unserer Beteiligung Procastbus, die mit hohen laufenden Verlusten des Jahres 24 im November entkonsolidiert wurde aufgrund eines Insolvenzverfahrens und dann neben den ca. 5,5 Millionen laufenden Verlusten im Jahr nochmal 3,3 Millionen Entkonsolidierungsverluste entstanden sind, sodass sie allein daraus das letzte Jahr mit 8,8 Millionen negativen Ergebnisbeiträgen belastet haben. Mhm.
Schauen wir noch mal ein bisschen in die Zukunft. Wo sehen Sie denn die größten Wachstumschancen für Ihre Gesellschaft?
Wir sehen grundsätzlich, ist der Markt für uns nicht das Problem. Der Markt ist grundsätzlich unendlich groß, jetzt mal aus Betrachtung eines Unternehmens in unserer Größenklasse, dass unsere Wachstumschancen bestehen in einer noch stärkeren Marktbearbeitung. Wir werden uns im M&A-Bereich weiter verstärken müssen. Wir wollen dort mehr Aktivitäten zeigen. Wir sind dort noch zu reaktiv. Das ist das Thema Personalaufbau. Das ist der Aufbau weiterer Standorte, weil wir schon davon überzeugt sind, das, was wir in Frankreich sehen, sie müssen in vielen Ländern einfach einen Local Footprint haben. Sie müssen entsprechendes Personal haben, was in der Lage ist, als Native Speaker oder zumindest als fast Native Speaker aufzutreten, denn wir reden oft mit mittelständischen Unternehmen und das ist dann in Ländern wie Italien, wie Spanien schwierig, wenn sie dort ankommen und sagen, wir müssen auf Englisch unterhalten. Das funktioniert vielleicht noch auf Geschäftsführungsebene, aber sie erreichen die Menschen nicht und dann haben sie auch das Problem, dass manchmal auch die Verkäufer da eine gewisse Scheu vorhaben, die Verhandlungen dann nicht in Landessprache zu führen. Und deswegen sehen wir in dem Thema, dass wir aktiv weiter wachsen und den Markt weiter bearbeiten, eigentlich für uns die größten Wachstumschancen.
Gibt es denn auch Herausforderungen, die Sie sehen, zum Beispiel im operativen Geschäft oder im konjunkturellen Umfeld?
Das konjunkturelle Umfeld ist für uns ja immer ein zweischneidiges Schwert. Also es führt dazu, dass wir natürlich mehr mit dem Bestand zu tun haben oder ein schwieriges konjunkturelles Umfeld führt dazu, dass wir viel Energie in Bestandsunternehmen stecken müssen, führt aber auch dazu, dass es viele gute Targets uns automatisch zugespült werden durch das konjunkturelle Umfeld. Von daher sehen wir das so ein bisschen zwiespältig, ob das konjunkturelle Umfeld jetzt gut oder schlecht für uns ist. Herausforderungen, die wir im Moment sehen, ist im Wesentlichen die starke Unsicherheit, die Sie in den diversen Märkten spüren. Das spüren wir da, dass zum Beispiel Auftragsvergaben bei den Unternehmen, wo wir im Projektgeschäft tätig sind, zum Beispiel im Maschinen- und Anlagenbau, sich die Sales Cycle deutlich verlängert haben, weil die Entscheidungen bei den Kunden und potenziellen Kunden einfach länger brauchen. Wir sehen es gar nicht so sehr am Order Backlog, sondern eher daran, wenn sie früher von einem Kunden die Aussage hatten, ja, wir machen das zusammen, dann hat es vielleicht noch 2 Wochen gedauert, bis das auch tatsächlich umgesetzt wurde in einen unterschriebenen Auftrag. Heute ist diese klare Aussage, ja, wir machen das, dauert länger und dann dauert es nochmal statt 2 Wochen 6 Wochen, bis sie tatsächlich einen unterschriebenen Auftrag bekommen. Und das sind Herausforderungen, die sie haben. Auf der Deal-Seite haben sie die Herausforderung, dass in unserer Wahrnehmung mehr und mehr Broken Deals am Markt sind, weil zum Beispiel Verkäufer Prozesse mittendrin abbrechen oder auch Target-Unternehmen sich die Situation so rapide, schnell verschlechtert, dass sie zum Beispiel in die Insolvenz abrutschen, dass auf einmal Finanzierungspartner abspringen, wo weder Verkäufer noch Käufer dran gedacht hätten, dass dieser Finanzierungspartner abspringt und dadurch einfach Prozesse nicht zu Ende geführt werden können.
Und zum Schluss noch die Frage, Sie sind ja vor kurzem in das M-Access-Segment der Börse München gewechselt. Warum dieser Schritt? Was versprechen Sie sich davon?
Wir waren historisch nur im Freiverkehr der Börse Berlin notiert. Und wir hatten, als wir im letzten Jahr angefangen haben mit Investor Relation, sehr viel negatives Feedback zum Börsenplatz Berlin, zum Freiverkehr in Berlin erhalten, da wir dort oder viele potenzielle Investoren dort gar nicht handeln konnten, weil die Systeme nicht angeschlossen waren, weil man diesen Börsenplatz nicht ernst genommen hat. Und das war einer der Kritikpunkte, oder was heißt Kritikpunkt, das war einer der negativen Aspekte für potenzielle Investoren. Der andere war, wir haben noch keinen Exit hingelegt. Und dann haben wir gesagt, wir werden diese Aufgaben erledigen und haben dann Ende des Jahres das Thema Listing im MXS angestoßen. Das hat jetzt ein bisschen gedauert. Wir hatten dann andere Prioritäten. Die Börse München hat einen Umzug, einen physischen Umzug hingelegt. Deswegen hat es gedauert. Und in der Zwischenzeit haben wir dann auch sowieso von der Börse Berlin die Mitteilung bekommen, dass wir zu Ende 25 dann auch dort gar nicht mehr gehandelt werden können.
Okay. Gut. Herr Dübers, herzlichen Dank für diese spannenden Einblicke und einmal in Ihre Gesellschaft und natürlich auch für die Strategie in den kommenden Jahren. Herzlichen Dank.
Herzlichen Dank Ihnen. Vielen Dank fürs Gespräch.
Ja. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke ich wie immer fürs Einschalten. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie doch gerne meinen Podcast, um keine weitere Ausgabe zu verpassen. Bis dahin. Alles Gute und eine erfolgreiche Woche. Bleiben Sie investiert.